Alliierten haben ja damals gefordert, dass in Deutschland eine Schule für alle eingeführt wird, um die Untertanenmentalität wegzukriegen, die mit dazu beigetragen hat, dass es den Nationalsozialismus gegeben hat. Diese Untertanenmentalität oder diese Klasseneinteilung, das wird ja gefördert, wenn man Zehnjährigen beibringt, es gibt unterschiedliche Arten von Menschen. Es gibt eben Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten, die sind alle unterschiedlich. Und da implementiert man ja dieses Denken, dass die Menschen nicht gleich sind. Und dann kann man das ganz schnell übertragen, okay, ich bin zwar nur Hauptschüler, aber ich bin Deutscher. Ich bin zwar nur Hauptschüler, aber ich bin Mann. Deswegen, wenn man halt Rassismus abschaffen will, dann muss man auch Klassismus abschaffen. Wenn man Sexismus abschaffen will, dann muss man auch Klassismus abschaffen. Das gehört alles zusammen.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht es bei uns um Klassismus im Bildungssystem. Also wie Menschen aus armen Familien und nicht akademischen Haushalten Bildungschancen verwehrt werden, einfach nur wegen ihrer sozialen Herkunft oder ihres sozialen Status. Mein Gast ist der Soziologe und Bildungsaktivist Andreas Kemper. Er hat den Klassismusbegriff in Deutschland mitetabliert und wir sprechen darüber, was in der gegenwärtigen Debatte um Klassismus zu kurz kommt, wie ArbeiterInnenkinder an Schulen und Unis diskriminiert werden und wo sich Widerstand dagegen regt. Mein Name ist Lukas Andreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Andreas, danke, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
Ja, hallo.
Ja, wir haben uns zusammengefunden, um über soziale Ungleichheit und Klassismus zu sprechen, zum Beispiel im Bildungssystem. Es wird ja wieder etwas mehr über die soziale Spaltung gesprochen, denn die springt uns ja in der Corona-Pandemie auch ziemlich offensichtlich ins Gesicht. Und der Begriff Klassismus, also die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft, hat in der Debatte auch ein bisschen Konjunktur. Andreas, du beklagst jetzt, dass in der Debatte um Klassismus einiges schiefläuft. Was genau?
Ja, genau genommen fängt das jetzt schon an, weil die Definition von Klassismus bezieht sich nicht einfach nur auf soziale Herkunft, sondern auch auf soziale Position. Ja, das ist so ein Knackpunkt, den ich da bemängel, dass der Klassismusbegriff reduziert wird. Er wird reduziert zum einen auf Herkunftsfragen und dann wird er noch reduziert auf Fragen der Anerkennung. Tatsächlich geht es bei Klassismus aber nicht nur um soziale Herkunft, da geht es auch sehr stark drum, also um die Frage von ArbeiterInnenkindern, dass sie seltener studieren können und so weiter, Bildungsbenachteiligung. Aber auch Obdachlosendiskriminierung ist klassistische Diskriminierung oder Diskriminierung von Langzeitarbeitslosen und letztlich auch sehr viel mehr Sachen im Kapitalismus, die wir hier wahrnehmen, die sind auch klassistisch. Der Begriff Klassism, der ist uralt, der ist schon über 180 Jahre alt, der wurde schon im Manchester-Kapitalismus verwendet, also in Manchester selber, vor 180 Jahren und bezeichnet da also sehr viel mehr Faktoren als das, was jetzt unter Klassismus in bestimmten Feuilletons als Klassismus bezeichnet wird. Mhm. Also das heißt dann sehr oft, naja, Klassismus, damit soll jetzt ausgesagt werden, dass wir netter zu Arbeitern sein sollen. Oder Klassismus, da geht es eben um darum, dass wir jetzt Leute anerkennen sollen. Aber es geht gar nicht um Anerkennung, sondern es geht ja darum, dass es eben sehr große Unterschiede gibt im Vermögen, im Einkommen, es gibt Ausbeutung und so weiter. Und das alles soll angeblich Klassismus nicht benennen. Das ist aber falsch. Also ich habe 2009 das Buch Klassismus zusammen mit Heike Helen Weinbach herausgegeben. Und da geht es ganz klar auch um Vermögensverteilung, um Ausbeutung und so weiter. Und das ist immer schon von Anfang an mitgemeint gewesen. Und das finde ich schon sehr krass, dass jetzt, wo halt erstmals der Begriff Klassismus ein breiteres Publikum erreicht, wird plötzlich der Begriff Klassismus neu definiert. Aber nicht von den Leuten, die jetzt den Begriff Klassismus benutzen, also für sich als Aktivistinnen benutzen, sondern der wird neu definiert, ja, von Feuilletonisten, ne, die halt jetzt sich gegenseitig so die Bälle zuschieben und sich darüber echauffieren, dass jetzt eine neue Identitätspolitik auf dem Markt ist, dass jetzt sogar der Begriff der Klasse identitätspolitisch gewendet wird und so weiter. Und das finde ich schon sehr schräg, ja.
Wir wollen gleich auch noch detaillierter darüber sprechen, wie der Begriff Klassismus gegenwärtig so verwendet wird und dass da Fragen der Umverteilung zu kurz kommen. Zunächst hätte mich aber ganz grundsätzlich interessiert, der Begriff Klassismus scheint in Deutschland bis heute einen schweren Stand zu haben, trotz Leuten wie dir, die den Begriff etabliert haben. Woran liegt das?
Ja, also ich habe den nicht etabliert. Ich habe mit dazu beigetragen, da schon. Ich habe da auch sehr viel gemacht. Ich habe dieses Buch herausgegeben. Ich habe den Artikel Klassismus damals geschrieben in Wikipedia und so weiter. Also da habe ich schon sehr viel gemacht. Aber der Begriff Klassismus war ja auch schon vorher in Deutschland Thema. Ja, also Anja Mollenbell zum Beispiel, die hat in den 80er Jahren, glaube ich, schon ein Buch geschrieben, Scheidelinien, wo auch Klassismus im Titel stand. Aber der Begriff Klassismus hat sich in Deutschland lange Zeit überhaupt nicht durchsetzen können. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass die Leute, die halt den Begriff Klassismus gerne benutzen würden, zwischen den Stühlen sitzen. Man spricht ja in Deutschland von den sogenannten neuen sozialen Bewegungen. Die sind so in den 70er Jahren entstanden. Und die haben sich quasi abgegrenzt von den sogenannten alten sozialen Bewegungen. Die alten sozialen Bewegungen, die hatten den Begriff der Klasse im Mittelpunkt. Das waren so sozialdemokratische, kommunistische, gewerkschaftliche Bewegungen, Arbeiterbewegungen und so weiter, die den Begriff Klasse zentral hatten. Entweder revolutionär oder eben sozialdemokratisch reformistisch oder mit Gewerkschaften, Tarifkämpfe und so weiter. Ja, da ging es um Klasse. Bei den neuen sozialen Bewegungen, die hatten neues soziale Subjekte. Ne? Das ist die Frauenbewegung, Schwulen-Lesben-Bewegung, die ganze Ökologiebewegung, also die Naturfrage. Und mit der neuen sozialen Bewegung kam eine neue Politikform mit ins Spiel. Nämlich die Politikform, dass das Private politisch ist. Ne? Die Politik der sogenannten ersten Person Plural. Und das zeigte sich dann auch beim Feminismus zum Beispiel darin, dass sie an den Hochschulen autonome Frauen Referate gegründet haben. Autonome Frauenvollversammlungen, es gab dann autonome Buchhandlungen, Frauenbuchhandlungen, wo Männer nicht rein durften, es gab autonome Frauentreffen und so weiter. Und die haben den Alltag politisiert, beziehungsweise die haben gesagt, ja, Alltag ist politisch und wir müssen den Alltag auch politisch als etwas Politisches betrachten. Das ist nicht einfach nur Privatsache, was hinter geschlossenen Türen oder im Bett oder so weiter vorgeht. Ja, das ist halt hochpolitisch. Da passiert Gewalt, da gibt es Macht und so weiter. Oder was wir jetzt auch haben mit der sogenannten Care Revolution, also mit der Care-Arbeit, mit der Sorgearbeit. Das sind alles politische Themen. Und die alten sozialen Bewegungen, die hatten eben dieses Repräsentationsmodell. Ja, es gibt dann eben einen hierarchischen Apparat, das ist die Gewerkschaft oder die Partei. Ne, und die machen eine Stellvertreterpolitik für die Fließbandarbeiter oder für den Facharbeiter. Und bei den neuen sozialen Bewegungen ist dann der Begriff Klasse rausgefallen. Ne, die haben sich es gab damals auch Bücher wie Abschied vom Proletariat, die haben sich quasi von der Klasse verabschiedet. Ja, da sind ja auch die Grünen entstanden und so weiter. Die haben sich von der Klasse verabschiedet. Klassismus kommt aber bei den alten sozialen Bewegungen nicht vor, weil Klassismus sich von der Politikform sehr viel Ähnlichkeit hat mit den neuen sozialen Bewegungen, das heißt mit der Politik der ersten Person Plural, also mit dem Alltag. Es geht beim Klassismus sehr viel um Alltagserfahrungen von Klasse und mit einem Repräsentationsmodell, wo gesagt wird, wir vertreten uns selber. Es soll dann Obdachloseninitiativen geben, Erwerbsloseninitiativen, Selbstorganisierung von Arbeiterkindern. Das heißt, da ist ein anderes Repräsentationsmodell. Und also bei den einen fehlte die Klasse, bei den anderen fehlte das Politikmodell für Klassismus. Und deswegen hat das so lange gedauert, dass überhaupt der Begriff Klassismus so stark wurde. Sowohl von der Antidiskriminierungsbewegung wurde der Begriff Klasse abgelehnt und von den marxistischen Gruppierungen wurde das Antidiskriminierungskonzept abgelehnt.
Du hast das zwischen den Stühlen genannt. Besteht da nicht eigentlich auch ein Potenzial? Also ich meine, dieser Streit über irgendwie Anerkennungsfragen, Minderheitenrechte, Gegenklassenfragen, soziale Fragen, das findet ja auch noch heute statt. Sarah Wagenknecht wäre da jetzt so ein Beispiel für. Ich halte es ja falsch, diese beiden Sachen gegeneinander auszuspielen. Und könnte da Klassismus nicht irgendwie eine Brücke sein auch?
Ja, klar, das haben wir auch in unserem Buch damals schon so formuliert. Also Heike Weinbach und ich. Wir haben damals uns bezogen auch auf ja englischsprachige theoretische Konzepte von Klassismus, von Classism, zum Beispiel von Chuck Barron. Und Chuck Barron ist ein Wirtschaftsprofessor, Wirtschaftstheoretiker. Der hat damals gesagt, die Aufgabe von Klassismus, vom Begriff Klassismus, vom Konzept Klassismus ist es, die Frage der Ökonomie, die Frage der Vermögensverteilung, von Einkommen, von Wirtschaft in die Antidiskriminierungsdebatte reinzubringen. Das heißt, eigentlich verbindet halt Klassismus diese beiden Bewegungen, ne, diese neuen sozialen Bewegungen und die alten sozialen Bewegungen, indem auf der einen Seite eben im Marxismus halt Antidiskriminierungsfragen und Antidiskriminierungspolitiken quasi reingebracht werden und umgekehrt in der ganzen Antidiskriminierungstheorie und Praxis sehr viel stärker auch die ökonomische Frage gestellt wird. Ne, das geht darum, beides miteinander zu verbinden. Das ist eben diese Schlüsselposition, die der Begriff Klassismus hat.
Ja, das ist spannend, weil mir scheint, und das hast du jetzt eingangs auch schon gesagt, dass der Klassismusbegriff doch gegenwärtig recht verkürzt wird. Ich würde gerne über die zwei Dimensionen, die du da genannt hast, zum einen nämlich Herkunftsfragen, ich hatte es in meiner Eingangsfrage auch darauf reduziert, du hast da noch von sozialen Positionen gesprochen, das zum einen, darüber würde ich gerne sprechen, und über Fragen der Anerkennung, weil das den Kern auch trifft dessen, über was wir jetzt schon gesprochen haben, ne? Vielleicht fangen wir deshalb mal mit der Verkürzung auf Anerkennungs- und Antidiskriminierungsfragen an. Da wird nämlich dem Klassismusbegriff gegenwärtig vielerorts, du würdest wahrscheinlich sagen, vor allem in Feuilleton-Salons, ja, vorgeworfen, dass er Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder Position vor allem als Vorurteil von ja unreflektierten Menschen, von privilegierten Menschen versteht und dass das zu einer Individualisierung des Problems beiträgt und dass es am Ende in Anführungszeichen nur darum geht, dass Privilegierte nicht mehr sagen, der Hartz sei so faul und nicht so leistungsstark wie ich, sondern dass sie ihm irgendwie mit mehr Respekt gegenüber begegnen und sensibler in der Sprache sind. Es geht aber nicht um ökonomische Verteilungsfragen oder die so das Argument, die ökonomischen Verteilungsfragen, nämlich Hartz IV für was Besseres abschaffen, an denen wird nicht gerüttelt. Also so das Argument. Ich paraphrasiere das jetzt mal. Vielleicht sag einmal, wie du das siehst und wie du Klassismus im Gegensatz dazu definierst, so dass es ein umfassenderes Verständnis und eben auch diese ökonomische Dimension berücksichtigt.
Ja, also ganz wichtig ist für mich erstmal, dass Klassismus ist kein, in erster Linie kein theoretischer Begriff. Er klingt zwar theoretisch wegen Ismus, das klingt sehr, sehr theoretisch, aber eigentlich ist es ein Begriff mit Ausrufzeichen. So hat jemand mal die Begriffe Rassismus und Sexismus bezeichnet. Das sind Begriffe mit Ausrufzeichen. Mhm. Es geht darum, zu intervenieren. Der Begriff Sexismus ist jetzt nicht dafür da, dass es jetzt alle möglichen Formen von Gender Studies gibt, die dann halt mit dem Begriff Professorenstellen schaffen, sondern der Begriff Sexismus ist für den Alltag da, um dann Leute zu ermächtigen, dass sie sagen, hier stopp, das ist sexistisch. Du bist Sexist. Mhm. Und dann ist ein Bruch da. Genauso beim Begriff Rassismus. Der Begriff Rassismus soll die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ermächtigen, dass sie ein Stoppzeichen setzen können, dass sie um Hilfe schreien können, quasi auch mit dem Begriff um Unterstützung anfragen können. Und das Gleiche ist auch beim Begriff Klassismus. Der Begriff Klassismus soll in erster Linie den Menschen, die von Klassismus betroffen sind, die Möglichkeit geben zu sagen, hier, das ist klassistisch, das ist eine Grenzüberschreitung, stopp, ne, so nicht weiter. So, und der Begriff Klassismus soll dann natürlich auch die Menschen, die von Klassismus betroffen sind, zusammenführen, dass sie sich halt zusammenschließen. Und dann kommt eben diese Kritik von Identitätspolitik, die ich totaler Quatsch finde, weil es geht ja nicht darum, wenn sich zum Beispiel Erwerbslose zusammenschließen, dann geht es ja nicht darum, dass sie als Erwerbslose dann ihre Erwerbslosigkeit, ihre Identität als Erwerbslosigkeit bis in alle Ewigkeit zementieren wollen, sondern es geht ja darum, dass sie sich als Erwerbslose zusammenschließen, um Erwerbslosigkeit abzuschaffen und dafür zu sorgen, dass eben Erwerbslose besser behandelt werden. Mhm. Ja, das geht ja um Auflösung von Identität. Auch bei der Frauenbewegung, die schließen sich ja nicht zusammen, um dann eben die Weiblichkeit bis in alle Ewigkeit zu feiern, sondern es geht darum, dass sowas wie Männer und Frauen letztlich keine wichtige Rolle mehr spielen sollen. Oder bei Rassismus, dass Schwarz und Weiß keine Rolle mehr spielen soll. Und ähnlich ist es auch bei Klassismus. Es soll eben Klasse, soll keine Rolle mehr spielen, es soll keine Klassen mehr geben. Und deswegen schließen sich da Menschen zusammen. Und das ist dann halt die zweite wichtige Form von Klassismus, dass sich Menschen zusammenschließen. Und daher ist Klassismus, wie die anderen Begriffe, auch ein Praxisbegriff. Hm. Und ich habe den auch aus der Praxis damals entwickelt, gestärkt, weil ich damals hingegangen bin und in Münster das erste Referat für studierende Arbeiterkinder gegründet habe und da überlegt habe, wie nennt man das eigentlich, wenn Arbeiterkinder so nachhaltig und so, ja, ohne dass es irgendwie Verbesserungen gibt, so stark diskriminiert werden. Ja, dass heute das immer noch so ist, dass allein der Umstand, dass ein Elternteil studiert hat, eine 10-mal höhere Wahrscheinlichkeit zur Folge hat, dass man promoviert. Wie kann man diese Diskriminierung nennen? Und da ist dann eben der Begriff Klassismus da. Das heißt, der Begriff Klassismus folgt der Praxis.
Ja, es gibt hier ja die Erwerbsloseninitiativen, ne? Und denen geht es natürlich darum, nicht als Harzer auf RTL 2 und am Stammtisch diffamiert zu werden. Ja. Also Fragen der Anerkennung und des Respekts, die sind da wichtig. Aber denen geht es eben auch um ökonomische Fragen, Fragen der Umverteilung, ne? Dass das Existenzminimum zumindest erhöht wird, ne? Ja. Und für viele spielt sicherlich auch die Abschaffung der Klassen eine Rolle. Also wieso wird das so unsichtbar gemacht?
Ja, genau. Die Unsichtbarmachung ist ja ein Teilaspekt von Klassismus, überhaupt von Diskriminierung. Also meine Definition von Klassismus wäre ja, dass ich mich da auf Iris M. Young beziehe, die Diskriminierung definiert oder Unterdrückung definiert als Ausbeutung, Marginalisierung, Ohnmacht, Gewalterfahrung und Kulturimperialismus. Das wären diese fünf Gesichtspunkte, Five Faces of Oppression. Und da ist Unsichtbarmachung, also Marginalisierung, ist da ein ganz wichtiger Punkt. Und also ich denke auch, Erwerbsloseninitiativen spielen keine Rolle, wenn das nächste Mal der Haushalt verabschiedet wird im Bundestag. Ne? Die spielen kaum eine Rolle und die spielen auch in den Medien kaum eine Rolle. Und wir haben das erfahren, als ich damals dieses Referat für Studierende Arbeiterkinder gegründet habe, immerhin die erste Selbstorganisierung von Arbeiterkindern überhaupt. Wir sind in der Presse auch nicht angekommen. Wenn man das jetzt vergleicht mit arbeiterkind.de, die auch eine sehr gute Arbeit machen, die ein paar Jahre später entstanden sind, die haben von Anfang an gesagt, wir wollen politisch nichts ändern, wir wollen nur unterstützen. Und die haben sofort zwei Seiten in der Zeit bekommen, die waren sofort in allen Medien, haben Preise bekommen. Angela Merkel hat der Gründerin auch die Hand geschüttelt und so weiter. Mhm. Das ist halt der Unterschied. Sobald von Diskriminierung betroffene Gruppierungen anfangen, sich selbst zu organisieren und sagen, wir wollen jetzt politisch was ändern, wir wollen eingreifen, wir wollen als politische Subjekte was machen, dann kriegen die keine Aufmerksamkeit. Das ist ein Teilaspekt der Diskriminierung. Ja. Und das war bei uns auch so und das ist jetzt auch bei der Klassismusdebatte so. Es wird extrem viel gerade gesprochen über Klassismus, ist Klassismus identitätspolitisch und was weiß ich, geht es da nur um Anerkennung? Oder es wird so einfach postuliert, es geht nur um Anerkennung. Aber die eigentliche Praxis, die das jetzt gerade überall Vollversammlungen entstehen von studierenden Arbeiterkindern, die sich zusammenschließen, die jetzt miteinander vernetzt sind und so weiter. Das kommt nicht vor in den Medien.
Ja, dann, wenn es vor allem darum geht, Armut wirklich anzugehen, ne? Also die soziale Spaltung, ne? Und Verteilungsfragen eben zu stellen, so, ja. Dann wird schnell zur Seite gedrängt, scheint
mir. Ja, genau. Es gibt auch einen bundesweiten Zusammenschluss von Obdachlosen. Ne? Auch die haben sich zusammengeschlossen, aber auch die kommen nicht in den Medien vor. Es wird sehr viel über Obdachlose gesprochen, aber die selber mit ihrer Selbstorganisierung, ja, wird nicht gehört.
Ja, das ist auch etwas, wo mir scheint, dass wir als Linke intervenieren müssen, weil ich denke, dass so ein Klassismusbegriff von oben, der Klassismus als Anerkennungsbegriff versteht, also zum Beispiel wir nur über Respekt und sensible Sprache sprechen, so ein Begriff könnte sich durchsetzen. Ja. Und ein umfassenderer Klassismusbegriff und eine Praxis, die damit verbunden ist, Identitätspolitik und Klassenkampf zu verbinden, ja, das könnte untergehen. Siehst du die Gefahr, dass der Klassismusbegriff da verwässert wird?
Genau, und da sehe ich dann auch einen richtigen Punkt bei den Klassismusdebatten, die ich schräg finde. Da ist durchaus was Richtiges dran. Mhm. Als ich das erste Mal einen Artikel in einem Buchbeitrag oder einen Broschürenbeitrag veröffentlichen konnte zu Klassismus, der von einer Antidiskriminierungsstelle publiziert wurde, kam die Rückmeldung, ja, der Artikel ist super, aber ich müsste die Begriffe Ausbeutung und Marx müsste ich rausstreichen, weil diese Broschüre wird halt von Dritten finanziert und wenn die Marx lesen, dann besteht die Gefahr, dass die gesamte Antidiskriminierungsbroschüre nicht gedruckt wird. Ja, und da stand ich wirklich vor dem Dilemma. Erstmals kann ich jetzt meinen Begriff Klassismus in einer Öffentlichkeit präsentieren und dann wird das schon zensiert. Ne? Und ich habe dann auch zugestimmt. Ich habe gesagt, okay, dann fliegt das halt raus, weil ich erstmal den Begriff Klassismus stark machen wollte. Aber damit spiele ich dann natürlich auch den Kritiker in aus einer klassentheoretischen, marxistischen Ecke natürlich in die Hände, weil die dann sagen, ja, hier, mit so einem Begriff, der Marxismus zensiert, da können wir nichts mit anfangen. Und da haben sie natürlich auch recht. Aber war ja nicht meine Intention. Ich wollte ja, dass Marx drin steht, nur das ist wieder dieses mit den zwischenbeiden Stühlen. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass der Klassismusbegriff entpolitisiert wird. Mhm. Aber die gleiche Gefahr besteht natürlich auch bei Sexismus und bei Rassismus. Da gibt's ja auch Diversity-Konzepte, die extrem entpolitisierend sind, die einfach nur ja da sind, damit sich Unternehmen besser darstellen können, besser verkaufen können. Und die Gefahr besteht natürlich. Aber das ist nicht das Problem des Klassismusbegriffs an sich, sondern einer bestimmten Definition von Klassismus, die ich nicht mitmachen würde und die auch niemand von den AktivistInnen, die ich kenne, mitmachen würde.
Kleine Side Note, ich habe heute in der Taz gelesen, in einem Kommentar, dass in der CDU man den Klassenbegriff für verfassungsfeindlich hält. Zumindest CDU-Politiker Günther Krings Fand ich doch ganz interessant, weil du jetzt davon gesprochen hast, wie du in deiner Broschüre den Klassenbegriff nicht platzieren konntest. So, also
ja.
Ist natürlich Quatsch, aber ja. Muss ich jetzt gerade dran denken.
Ja, das wird gleichgesetzt. Es wird halt eine Gleichsetzung vorgenommen mit dem Klassen- und mit dem Rassenbegriff. So wie Menschen halt die Gesellschaft in Rassen einteilen, Rassisten sind, so sollen dann jetzt plötzlich Menschen, die die Gesellschaft in Klassen einteilen, Klassisten sein. Mhm. Wobei die Einteilung von Klassen ja nicht vorgenommen wird von denjenigen, die halt diese Klassen analysieren, sondern von denjenigen, die die Klassen praktisch herstellen. Ne? So wie auch Rassen ja auch praktisch hergestellt werden, im Sinne davon, dass eben Menschen mit bestimmten Merkmalen in Apartheidsregimen nicht auf irgendwelchen Bänken sitzen durften oder nicht zu bestimmten Schulen gehen durften. Ne? Das ist ja auch, das wird ja tatsächlich hergestellt. Und das dann zu bezeichnen, ist ja nicht der Rassismus, sondern die Herstellung ist der Rassismus. Und Klassen als Klassen zu bezeichnen, ist nicht der Klassismus, sondern der Klassen herzustellen ist der Klassismus.
Ja.
Ne? Das ist eben die Unterscheidung.
Ja, genau. Uns geht es um die Abschaffung von Rassismus und Klassen.
Ja.
Aber Andreas, wo wir jetzt schon dabei sind, über die Klasseneinteilung unserer Gesellschaft zu sprechen, ich weiß ja, dass du dich stark mit Bildungsfragen, Klassismus im Bildungssystem und Bildungsgerechtigkeit befasst. Wieso ist dir das mit Blick auf die Klassendebatte so wichtig?
Also meiner Meinung nach hat in der ganzen Klassendebatte, die hat sich sehr stark im ganzen 20. Jahrhundert eigentlich auf ein bestimmtes politisches Subjekt bezogen, nämlich den weißen deutschen Facharbeiter. Das war so das politische Subjekt. Das war der Arbeiter der Arbeiterbewegung. Und dann ging es um Betriebskämpfe, es ging um Streiks, es ging um Arbeitsbedingungen, es ging um die 35-Stunden-Woche und so weiter. Aber der bestimmte andere Form, wo Klasse auch eine sehr große Rolle spielt, wo es eher um Klassenreproduktion ging, ne? wo es um Fragen geht, wie wird überhaupt Klasse hergestellt, die fielen unterm Tisch. Ne? Das hat zum einen hat das ja auch die Frauenbewegung kritisiert, dass Reproduktionsfragen überhaupt im Marxismus unter dem Tisch gefallen sind. Mhm. Aber wenn man sich jetzt die Bildungsfragen anschaut, und bei Bildung geht es ja um Klassenreproduktion, da hat ja Pierre Bourdieu sehr viele Vorarbeiten geliefert. Ne? Der hat herausgearbeitet, dass eben unterschiedliche Klassenhabitus hergestellt werden, dass dieser Habitus, also Habitus heißt, wie ich mich selber habe, ne? Und so wie ich mich habe, so gebe ich mich auch. Das wird in den ersten Lebensjahren, ersten Lebensmonaten quasi verdrahtet, ne? Über die Herkunftsfamilie, also wo man halt geboren wird. Mhm. So, und da werden Klassen reproduziert. Und eine ganz große Rolle in dieser Klassenreproduktion spielt natürlich dann auch Bildung, das ganze Bildungssystem. Und auch wenn es dieses Bildungssystem so nicht geben würde, gäbe es trotzdem noch den Klassenhabitus. Aber mit dem Bildungssystem wird es nochmal verstärkt. Ja, eigentlich müsste ja Schule dafür sorgen, dass niemand aufgrund seiner sozialen Herkunft in der Bildung benachteiligt wird. Das müsste eigentlich sozialkompensatorisch wirken. Das müsste eigentlich ausgleichen. Aber tatsächlich ist es so, dass Schule das noch verstärkt. Also da gibt es eben verschiedene Studien, also und wichtig ist hier die IGLU-Studie, internationale Grundschulleseuntersuchung, die kommt alle 5 Jahre raus, Schulforschungszentrum aus Dortmund, ist aber eine internationale Studie und die haben untersucht, wie die Gymnasialempfehlungen aussehen nach der 4. Klasse. Oder bei einigen auch nach der 5., 6. Klasse. Also, aber meistens ist nach der 4. Klasse werden Kinder einsortiert, also 10-Jährige. So, und eigentlich sollte es so sein, das ist halt die Erzählung halt bei dieser frühen Selektion. Eigentlich soll nur nach Leistung selektiert werden.
Chancengleichheit in der Leistungsgesellschaft, ne? Das ist so irgendwie das Ideal, was man ständig und überall hört, gerade im Bildungssystem.
Genau. Und das wäre an sich schon eigentlich zu hinterfragen, weil ja eigentlich die Schule jetzt nicht einfach nur überprüfen soll, wer leistet was und wird dann gefördert, sondern eigentlich müsste die Schule sozialkompensatorisch sein. Ja. Eigentlich müsste dann die Schule das, was das Elternhaus nicht leisten kann. Es ist einfach ein Unterschied, ob man halt in einer Hochhaussiedlung groß wird, wo nicht nur meine Eltern keine Bücher haben, sondern auch in meinem ganzen Freundeskreis die Eltern keine Bücher haben. Da hat man ganz andere Möglichkeiten, als wenn man in einem bildungsbürgerlichen, reichen Viertel groß wird, wo nicht nur meine Eltern Lehrer, Professoren sind, sondern auch die Eltern aller Mitschülerinnen um mich herum. Ne, eigentlich müsste da die Schule gegenarbeiten. Ne, die müsste dafür sorgen, dass die Kinder, die benachteiligt sind, vom Elternhaus her bevorteilt werden, damit es ausgeglichen ist. So, das findet nicht statt, aber nicht nur das findet nicht statt, sondern die Schule legt nochmal nach. Es ist halt so, dass bei gleicher Lesekompetenz und bei gleicher kognitiver Kompetenz, also bei gleicher, in Anführungszeichen, Intelligenz, haben Kinder aus den höchsten Herkunftsgruppen, aus den beiden höchsten Dienstleistungsklassen, wie das halt da soziologisch heißt, haben inzwischen 3,24 mal so hohe Wahrscheinlichkeit, einer Gymnasialempfehlung zu bekommen, gegenüber den Kindern aus der Working Class. Da werden drei verschiedene Klassen auch zusammengefasst, soziologische Klassen zusammengefasst. Also 3,2 mal so hoch.
Ich frage nochmal, Andreas, wirklich gleiche Voraussetzungen, also gleiche Kompetenz quasi.
Ja.
Und da die gleiche Kompetenz und trotzdem weniger Gymnasialempfehlung.
Genau, die haben halt die Kernkompetenzen untersucht. Ne? Das heißt Lesekompetenz, das heißt Lesen und Schreiben, und kognitive Kompetenz, das wäre das, was bei Mathematik eine Rolle spielt. Ne? Also das heißt, die Kernkompetenzen, das wäre quasi Deutsch und Mathe, verkürzt gesagt. Ne? Wenn die in Deutsch und Mathe gleich gut sind, die gleichen Ergebnisse haben, werden die inzwischen um einen Faktor von 3,2 benachteiligt. Hm. Und das ist nicht mal der Extremgruppenvergleich. Extremgruppenvergleich wäre, man nimmt nur die oberste Klasse und die unterste Klasse. Ja, und die unterste wäre halt Arbeitslose und so weiter. Also das ist nicht mal ein Extremgruppenvergleich. Ne? So, und hinzu kommt noch, die IGLO-Studie besteht jetzt auch schon seit 20 Jahren. Die hat 2000 begonnen. Das letzte Ergebnis von 2016. Also liegen vier Ergebnisse vor. Und bei den vier Ergebnissen zeigt sich, dass kontinuierlich dieser Diskriminierungsfaktor angewachsen ist. 2000 war der bei 2,4. Inzwischen ist er bei 3,2. Das heißt, der ist extrem angewachsen. Und jetzt kommt nochmal Corona hinzu. Jetzt kommt mit Corona, bei der sowieso kontinuierlich schlechter werdenden Situation, bei der kontinuierlich wachsenden Diskriminierung staatlicherseits, kommt jetzt nochmal Corona hinzu, und das wird nochmal, denke ich, einen krassen Schub geben. Und das ist jetzt nicht nur die IGLO-Studie, es gibt auch die Hamburger Leseausgangsuntersuchung, die sogenannte Lausch-Studie, da wurde das für Hamburg schon festgestellt, die gleichen Ergebnisse. Und es gibt auch eine Studie in Wiesbaden, wo das mit Noten gemacht wurde, wo also ich einfach in der Stadt einfach nur alle Noten angeschaut wurden. Und da wurde dann festgestellt, also bei allen Grundschulen wurde dann festgestellt, dass bei der Note von 2,5 die Kinder aus gebildeten und reicheren Elternhäusern zu 70% eine Gymnasialempfehlung bekamen, und bei der gleichen Note 2,5 die Kinder aus ärmeren und weniger gebildeten Haushalten zu 20% eine Gymnasialempfehlung bekommen haben.
Also
ist einfach krass. Das sind die Gymnasialempfehlungen von den Lehrkräften. Daran orientieren sich in der Regel im Schnitt, also gibt's natürlich Ausweicher oben, unten und so weiter. Aber im Schnitt orientieren sich ziemlich genau daran die Eltern aus ärmeren Elternhäusern, während die Eltern aus reicheren Elternhäusern, die weichen davon ab, von den Lehrkraftempfehlungen, und zwar nach oben. Die sagen dann, nein, mein Kind geht auf jeden Fall aufs Gymnasium, egal was der Lehrer sagt. Das heißt, bei den Eltern wäre es noch mal krasser. Nicht jetzt deswegen, weil die Eltern aus ärmeren Elternhäusern das nicht wollen, dass ihre Kinder studieren. Das war mal in den 50er Jahren so, hat sich inzwischen geändert. Die folgen einfach da den Lehrkräften, weil die sagen, die Lehrer müssen das besser wissen.
Sind halt kompetent, ne?
Ja, die sind kompetent. Während halt die aus den reicheren Elternhäusern sagen, was will mir eigentlich hier diese Grundschullehrerin erzählen? Unverschämtheit, mein Kind geht aufs Gymnasium oder auf eine Privatschule, Punkt. So.
Ja, Andreas, das sind krasse Befunde, wie ärmere Kinder gegenüber reicheren Kindern im Bildungssystem benachteiligt werden, trotz gleicher Kompetenz. Die Gründe dafür sind sicher vielfältig, aber worauf müssen wir aus deiner Sicht besonders drauf schauen, wenn es um die Ursachen geht?
Ja, also wir hatten ja schon eine Änderung. Wenn man jetzt in the long run das Ganze anschaut, ist es halt so, dass im 19. Jahrhundert gingen ärmere Kinder gar nicht zur Schule, da gab es Kinderarbeit. Dann ist es halt allmählich halt mit der Einführung der Demokratie, ab 1918 hat sich das verbessert. Und dann gab es nochmal einen Schub damals in den 60er Jahren mit dem sogenannten Sputnik-Schock. Da wurde halt im Westen, die haben realisiert, dass die Sowjetunion als erste einen Satelliten ins All geschossen haben. Und da war der Aufschrei groß. Wir müssen halt dafür sorgen, dass es mehr Akademiker gibt in Deutschland, mehr Ingenieure vor allen Dingen. Und im Zuge des Sputnik-Schocks wurde dann die Bildungssituation verbessert. Und dann kam nochmal die SPD an die Regierung, die Brandt-Regierung damals in den 70er Jahren. Und die haben dann angefangen, tatsächlich sehr viel zu machen. Also erstmals gab es BAföG, wurden Gesamtschulen eingeführt, es wurden Gesamthochschulen eingeführt. Es gab sogar den Plan, sämtliche Schulen und sämtliche Hochschulen als Gesamt Schulen und Gesamthochschulen aufzubauen. Das heißt, das sollte gar nicht mehr da differenziert werden. Und das ging bis 1978. Dann gab es einen Volksentscheid, der wurde dann initiiert von Elterngruppierungen, von gut betuchten Eltern. Die haben dann einen Volksentscheid gemacht. Der Volksentscheid ging nach hinten los. Ne? Das heißt, das wurde dann gestoppt. Und ich glaube, davon, seit 78, davon hat sich die Sozialdemokratie bis heute nicht erholt. Und es gibt ja sehr viele Gesamtschulen inzwischen. Aber es gibt auch sehr oft die Situation, dass dagegen dann ein Volksentscheid gestartet wird. Hier in Münster war das auch so. Ich wohne in Münster. Und da sammeln dann halt die gut betuchten Eltern, die sammeln dann halt Unterschriften. Und also ich kenne nur die Fälle, dass wenn gegen eine Gesamtschule oder ein Gesamtschulkonzept ein Volksentscheid gestartet wird, also dass halt da die Mehrheit ganz deutlich gegen die Gesamtschulen ist. Und das deutet meiner Meinung nach darauf hin, dass wir eine Partizipationsschere haben, also eine Mitbestimmungsschere haben, einen Mitbestimmungsunterschied haben zwischen Arm und Reich. Die Armen vertreten ihre Interessen zu wenig. Und das war mal anders. Das war in den 70er Jahren, haben Arme und Reiche gleich viel gewählt. Und heute gibt es einen riesengroßen Unterschied zwischen Arm und Reichen bei den Bundestagswahlen, bei den Landtagswahlen, bei den Kommunalwahlen und am meisten eben bei den Volksentscheiden. Ja, das ist eine sehr große Partizipationsschere. Die Armen sind resigniert, die wählen nicht mehr, die sagen, interessiert eh keinen, was ich denke, und gehen nicht mehr zu Wahlen und aber auch nicht zu Volksentscheiden.
Okay, Politikverdrossenheit und Unterschiede in der Teilhabe sind natürlich ein Riesenproblem, aber lass uns nochmal kurz auf die Empfehlung fürs Gymnasium schauen, wo ärmere Kinder bei gleicher Kompetenz so diskriminiert werden. Jetzt könnte man ja schnell sagen, liegt halt am Lehrer, dass der den Valentin aus dem Bildungsbürgerhaushalt gegenüber Kevin aus der Platte privilegiert, also von Einstellungen und Vorurteilen einzelner Lehrer. Aber wenn es sich so über Studien hinwegzieht, dann ist das Problem ja sicher ein strukturelles, oder?
Genau, das ist ja erstmal natürlich die Struktur. Also wenn es halt eine Schule für alle gäbe, wie in allen anderen zivilisierten Staaten das heutzutage üblich ist, vielleicht bis auf Österreich noch, dann gäbe es natürlich auch keine Aufteilung, ist klar. Ne? Die Struktur ist erstmal das Wichtige. Und bei der Struktur müssen wir wissen, diese Struktur kommt aus der Ständegesellschaft. Ne? Die kommt aus dem Kaiserreich. Und da war es natürlich klar. Es gab damals ein Dreiklassenwahlrecht, entsprechend gibt es auch Dreiklassen-Schule. Der Begriff Schulklasse kommt ja aus diesem Klassendenken, da kommt er her, der meint Bewährungsklasse. Mhm. Ne, und das Schulklasse ist ja ursprünglich auch nicht jetzt nach Alter gerichtet, sondern es gibt Klassenziele, die hängen nicht vom Alter ab, sondern die hängen eben davon ab, ob man eben das Klassenziel erreicht oder nicht. Wenn man es nicht erreicht, muss man die Klasse wiederholen. Das heißt, da geht es um Etablierung von Klassen. Und es ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg, haben dann die Alliierten bei der Entnazifizierung Deutschlands gesagt, hier, wir müssen auch das Bildungssystem ändern. Wir müssen die Prügelstrafe abschaffen im Bildungssystem. Wir müssen halt das Schulgeld abschaffen im Bildungssystem. Und wir müssen das so einrichten, dass in Deutschland alle Kinder bis zur 9. Klasse gemeinsam auf eine Schule gehen. So, und dann sind die Bundesländer, die sich dann damals so formiert haben, hingegangen, haben gesagt, nee, das machen wir nicht, wir machen jetzt unsere eigene Studie dazu, haben dann auch einen, in Anführungszeichen, Wissenschaftler aus dem Nationalsozialismus zu Rate gezogen, der dann seine NS-Forschung da vorgestellt hat und gesagt hat, es gibt drei verschiedene Begabungsklassen. Es gibt halt die handwerklich Begabten, es gibt die administrativ Begabten und es gibt die Führungsbegabten. Und entsprechend brauchen wir Hauptschule, Mittelschule und Gymnasium. Und so sind die dann wieder entstanden. Das ist halt die Fortführung eigentlich von diesem antiquierten Modell mit verschiedenen Begabungstypen. So, und das ist jetzt halt die Vorgabe. Und es gab immer wieder Anläufe dagegen zu opponieren, aber es gibt ja auch Interessen. Es gibt ja Leute, die haben was davon, dass mehr Akademikerkinder Abitur machen als Arbeiterkinder. Und das sind halt die Eltern von diesen Akademikerkindern und die sorgen dafür, zusammen mit anderen Gruppierungen, dass dieses antiquierte und diskriminierende Bildungsmodell bleibt. Man hätte ja nach der PISA-Studie, die PISA-Studie hat ja damals mit dem ersten Ergebnis gezeigt, die deutschen Kinder sind unterqualifiziert, was die Bildungserfolge insgesamt angeht. Und in keinem anderen Land wird so stark selektiert nach sozialer Herkunft wie in Deutschland. Da hätte man ja einfach nach Finnland oder nach Kanada schauen müssen, zu den Siegern der PISA-Studie und sagen können, okay, wir orientieren uns an den Besten, wir schmeißen unser Modell aus dem 19. Jahrhundert über Bord und machen das. Aber da gibt es eben Kräfte, die dagegen arbeiten. Und deswegen finde ich es wichtig, dass da eine Gegenmacht sich aufbaut, von denen, die betroffen sind, von den Arbeiterkindern. Mhm. Die müssten eigentlich sich jetzt selbst organisieren. Nur ist es halt schwierig, halt 10-jährige Arbeiterkinder zu organisieren.
Stell dir vor, wie die mit roten Fahnen in die Klasse marschieren und die Gemeinschaftsschule einfordern.
Ja, genau. Ja, ja. Das, aber das wäre, das geht einfach nicht. Ne? Und deswegen setze ich eben dann bei Studierenden. Ne? Die haben nämlich sogar noch Geschwister. Ne? Das, ich weiß das auch, dass jemand, ein Referent, dann auch meinte, hier, seine jüngere Schwester, die überlegt jetzt auch, was sie macht, und der unterstützt sie dann auch. Ne? Das heißt, da versuche ich jetzt eben mit der Selbstorganisierung von Arbeiterkindern, die dann studieren, dann auch den ganzen Zugang haben zu Büchern, die den Zugang haben zu anderen politischen Organisationen, ne, die auch die Muße haben, überhaupt da rauszukommen aus diesem Arbeitstrott und sich dann halt auch Gedanken machen können, dass die sich selbst organisieren, um dann eine Gegenmacht zu bilden gegen diejenigen, die halt wie beim Hamburger Schulkampf damals, da wurde das sehr deutlich, die dann ihre Macht einsetzen, um diese Selektion beizubehalten, dass da dann eine Gegenmacht aufgebaut wird, weil nur so funktioniert das. Mhm. Auch so ist die Frauenbewegung, die Gewerkschaftsbewegung, die Schwulen-Lesben-Bewegung. Also man kann nur dann Erfolge erzielen, wenn die Betroffenen sich selbst organisieren und sie dagegen eine Gegenmacht aufbauen. Und natürlich haben auch Lehrkräfte Vorurteile. Es gab so eine Namenstudie, wo Lehrer gefragt wurden, welche Kinder sie entsprechend der Namen für fähig und für unfähig halten. Das war dann Kevin, Justin, Chantal und so weiter. Das waren dann Namen, die Lehrer mit schlechten Noten verbunden haben, während bestimmte andere Namen dann mit guten Noten verbunden wurden. Und da gibt es natürlich Vorurteile. Es gab letztens so einen Polizeiruf 110, also Tatort-Sendung, vor ein paar Wochen war das. Die hatten das auch thematisiert, das fand ich sehr gut, dass es mal so um 20.15 Uhr Sonntagabends gesendet wird. Da gab es genau dieses Elterngespräch, Eltern-Lehrer-Gespräch, wo die Lehrerin dann meinte, ja, ihr Sohn hat sehr gute Leistungen, ich würde ihn mal trotzdem nicht aufs Gymnasium bringen, weil später auf dem Gymnasium braucht er einfach, wie alle anderen Kinder auch, Nachhilfe und Unterstützung von den Eltern, und sie haben ja nun mal auch nur einen Hauptschulabschluss, und sind alleinerziehend, ich weiß nicht, ob sie das hinbekommen. Deswegen würde ich sagen, ihr solltet lieber auf die Realschule gehen. So, das ist genau das, was da dann auch da damals beim Polizeiruf 110 gebracht wurde. Fand ich super. Ne? Das ist auch so einmal ins Fernsehen kommt, und auch wenn es nur eine fiktiv als Film ist.
Aber Andreas, ich höre jetzt so ein bisschen raus, also dein Ansatz in der Schulpolitik, und dazu hat ja irgendwie jeder eine Meinung, wäre jetzt nicht die Selektion, ne, die da aufgrund von Vorurteilen dann auch in die eine Richtung oder die andere gebiased ist bei den Lehrern, diese Selektion zu reformieren oder zu verbessern, sondern ich breche es mal runter auf einen Slogan: Gemeinschaftsschule für alle.
Genau, ja.
Oder Abitur für alle.
Ja, genau. Das ist die Forderung, ja.
Ja, du hast Gegenmacht angesprochen, das ist wichtig. Vielleicht ist es aber auch wichtig, einen Blick drauf zu werfen auf Klassenallianzen, weil ich kenne Leute, die kommen so aus dem Akademikermilieu, in dem ich mich ja auch bewege, ne, und zu dem ich ja auch gehöre. Und wir haben ja hier in Baden-Württemberg auch die Gemeinschaftsschule, und die haben keine grundlegende Opposition gegen die Gemeinschaftsschule, sondern sagen dann sowas wie, ja, bei der schlechten Ausstattung, die Schulen haben, ne, mit wenigen Lehrern, großen Klassen und so weiter, und das wird in der Gemeinschaftsschule mit den unterschiedlichen Lernlevels, wie auch immer man das beschreiben will, dann noch potenziert, da funktioniert das irgendwie nicht, und deswegen will ich irgendwie das alte Schulsystem zurück und will keine Gemeinschaftsschule, weißt du, wie ich meine? Ja. Und da frage ich mich, wie kriegen wir die an Bord, die nicht eine grundlegende Opposition haben, weil sie halt auf ihre Privilegien bestehen als gut betuchte Akademiker-Eltern, die aber die Probleme sehen, die ja zweifelsohne da sind bei den schlechten Budgets, ne? Also was wäre da so dein Argument?
Ja, also erstmal denke ich, es muss generell mehr Geld in die Bildung gesteckt werden. Das ist ja auch eine Forderung halt von der OECD, von denen, die PISA-Studie machen. Die haben immer wieder auch gemahnt, dass Deutschland mehr Geld in die Bildung stecken muss, und vor allen Dingen in den Primärsektor. Also Deutschland gibt sehr viel Geld aus für Hochschulen, weniger Geld für die Sekundarschule und am wenigsten Geld für die Primarstufe, also für die Grundschule, Kitas und so weiter. Ja, da muss sehr viel mehr Geld reingesteckt werden. Das finde ich sehr wichtig. Und dann ist natürlich ein Problem, solange es noch Gymnasien gibt, werden auch die Gesamtschulen sich zu Restschulen entwickeln. Ne, weil, und deswegen muss das ein Gesamtpaket sein. Man kann eigentlich nicht wirklich Gesamtschulen neben Gymnasien machen, dann sind es keine wirklichen Gesamtschulen, sondern Gymnasien müssten auch abgeschafft werden, wie in anderen Ländern auch, ne, wie in Kanada, Finnland und so weiter. Das müsste halt ein Gesamtpaket werden und da würde ich sagen, einfach abgucken von anderen Ländern. Ne, wir müssen ja nicht jetzt alles neu erfinden. Wir können uns einfach an den PISA-Siegern orientieren. Und ob wir uns dann an diejenigen orientieren, die sehr autoritär auftreten und gute Ergebnisse haben, oder die wie Kanada halt eher auch mit, Kanada hat ja auch ein sehr gutes Antidiskriminierungsmodell insgesamt als Staat, ne, ob wir uns an eher an Kanada orientieren, das sind, ist dann eine andere Frage, da wäre ich dann natürlich eher für Kanada.
Kanada statt was?
Statt ostasiatische Modelle. Die setzen sehr stark eben auf Disziplin und Autorität und so weiter. Und das haben aber nicht unbedingt sehr viel bessere Ergebnisse jetzt als Kanada, die halt mit anderen Modellen arbeiten. Genau, da würde ich dann argumentieren, ja hier, es geht hier um Diskriminierung. Ja, und wenn man halt gegen Sexismus ist, gegen Rassismus ist, dann muss man auch gegen Klassismus sein. Zumal ja auch gerade in Baden-Württemberg, jetzt da waren ja vor kurzem erst Wahlen, wenn man sich anschaut, wer wählt da die AfD, wer wählt halt rechte Parteien, dann ist es so, dass in der Arbeiterschaft zu 26% die AfD gewählt wurde. Und das hat wiederum damit zu tun, dass meiner Meinung nach, und das, da komme ich jetzt wieder zurück auf die Alliierten haben ja damals gefordert, dass in Deutschland eine Schule für alle eingeführt wird, um die Untertanenmentalität wegzukriegen, die mit dazu beigetragen hat, dass es den Nationalsozialismus gegeben hat. Mhm. Diese Untertanenmentalität oder diese Klasseneinteilung, das wird ja gefördert, wenn man 10-Jährigen beibringt, es gibt unterschiedliche Arten von Menschen. Es gibt eben Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten, die sind alle unterschiedlich, die gehören in unterschiedliche Schulen, ne, und die gehören unter sich. Und da implementiert man ja dieses Denken, dass die Menschen nicht gleich sind. Und dann kann man das ganz schnell übertragen, okay, ich bin zwar nur Hauptschüler, aber ich bin Deutscher. Ich bin zwar nur Hauptschüler, aber ich bin Mann. Das ist da angelegt. Und deswegen, wenn man halt Rassismus abschaffen will, dann muss man auch Klassismus abschaffen. Wenn man Sexismus abschaffen will, dann muss man auch Klassismus abschaffen. Das gehört alles zusammen. Umgekehrt natürlich auch. Wenn man die Klassengesellschaft abschaffen will, dann muss man auch Rassismus und Sexismus abschaffen. Das geht, das ist miteinander verknüpft.
So Leute, an dieser Stelle geht mal wieder ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder. Ihr macht es möglich, dass ich Dissens für alle Leute da draußen unabhängig und kostenlos senden kann. Und dafür sage ich Danke. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied von Dissens. Mitmachen kannst du schon ab 2 € im Monat und du machst diesen Podcast damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch Klassismus, eine Einführung von Andreas Kemper und Heike Weinbach. Alle Infos hierzu und dazu, wie du Dissens supporten kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Soziologe und Bildungsaktivist Andreas Kemper. Du hast vorhin über Gegenmacht und Gegenwehr gesprochen und vor allem, dass sich das in den Hochschulkontexten gegenwärtig schon organisiert. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Mich hätte vorher noch kurz interessiert, wie denn deine eigene soziale und dein Werdegang deine Vorstellung von Klassismus geprägt hat.
Ja.
Oder wo du Diskriminierung aufgrund deiner Herkunft im Bildungssystem erlebt hast. Denn du gehörst ja nicht nur zu den Leuten, die sich theoretisch mit Klassismus beschäftigen, sondern auch praktisch, ja, also politische Gegenwehr organisieren. Hat mich interessiert, wo das biografisch bei dir herkommt.
Ja, also ich bin Sohn von zwei TextilarbeiterInnen, also die beide mit 14 angefangen haben, in der Fabrik zu arbeiten, in der Textilindustrie Stadt Nordhorn, und bin dann auch mit einem relativ guten Zeugnis dann zur Hauptschule gegangen. Ich bin Jahrgang 63, also damals war das auch so, dass es noch sehr viel häufiger Hauptschulempfehlung gab, und bin dann aber schnell gewechselt zur Realschule, dann später technisches Gymnasium, und da ist mir erstmal einfach nur aufgefallen, dass Kinder, die sehr fit waren in Mathe, auf der Hauptschule waren und Kinder, die später, die ich dann im Gymnasium oder auf der Realschule erlebt habe, wo ich einfach auch mitbekommen habe, die haben nicht so viel auf dem Kasten, wie ich das dann damals so gedacht habe. Die haben nicht so viel auf dem Kasten wie die auf der Hauptschule. Das kam mir seltsam vor. Das sind dann diese Überschneidungen, die auch von PISA und IGLO belegt werden, dass es eben nicht einfach getrennt ist nach Leistung. Dass da Gymnasialkinder auf dem Gymnasium sehr viel schlechtere Leistung haben als Kinder auf der Hauptschule zum Teil oder umgekehrt. So, und das ist mir schon aufgefallen, aber das war dann immer so im Hinterkopf, auch bei meinem Studium, und ich war dann eigentlich sehr viel stärker im Feminismus aktiv, Männerbewegung und so weiter. Das war so eher mein Betätigungsfeld über Jahre politisch. Und da habe ich dann aber, bin ich irgendwann auf Bourdieu gestoßen und habe dann in Auseinandersetzung gemerkt, dass eben diese Klassenfrage halt in dem Milieu, wo ich mich befunden habe, in diesem feministischen Milieu, antirassistisch, feministischem, linken, wie sagt man heute, identitätspolitischen Milieu. Den Begriff lehne ich ab, aber zur Kennzeichnung, dass da denn Klasse überhaupt keine Rolle spielt. Und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, warum eigentlich nicht, und habe dann, ja, bin dann da politisch aktiv geworden. So, das ist so der Gang. Die ganzen Erfahrungen habe ich gemacht, die habe ich dann aber, die ganzen klassistischen Erfahrungen habe ich aber erst später dann reflektiert. Die habe ich mitbekommen, die habe ich dann auch so abgespeichert. Aber da ist für mich damals noch kein, mir fehlt auch der Begriff Klassismus. Ne? Mir fehlt auch diese Benennung des Ganzen.
Später bist du an die Uni Münster gegangen, oder?
Ja, genau. Ich hatte ganz normal begonnen mit meinem Studium, Grundstudium abgeschlossen, und dann musste ich nach Berlin damals abhauen wegen der Bundeswehr, weil ich nicht als Zivildienstleister anerkannt wurde. Und dann ging alles durcheinander. Ja, dann funktionierte das Studium nicht mehr, weil es gab damals ein Jahr lang einen Streik, wo ich auch keine Seminare belegen konnte. BAföG lief aus. Ich musste mich irgendwie finanzieren und es klappte einfach alles nicht mehr. War in einer Stadt, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte. Und das ist halt das Ding, wenn, ich glaube, als Akademikerkind, wenn da denn was schiefgelaufen wäre, zum Beispiel, da hätte ich abgehauen, da hätte ich nach Berlin abhauen müssen, weil ich keinen Zivildienst machen konnte und auch nicht zur Bundeswehr wollte, dann hätte ich das vielleicht kompensieren können. Aber bei Arbeiterkindern ist es so, die können oftmals Probleme nicht kompensieren, weil einfach keine Kompensationsmasse da ist. Es wird ja oft gesagt, ja, okay, Arbeiterkinder haben es schwerer, die müssen einfach eine Schippe mehr drauflegen, ne? Aber wenn es eben diese Schippe nicht gibt, ne, wenn es einfach wenn man wirklich da am Rand ist, ne, dann führt das eben zum Studiumabbruch. Das war damals bei mir auch so. Und dann habe ich erst Jahre später wieder angefangen, habe mein Studium wieder aufgenommen, und das war dann die Phase, wo ich dann auch direkt dieses Referat gegründet habe, mit meinem Wissen auch aus, wie man politisch Sachen macht.
Ja, erzähl uns gerne mal davon, von dieser Selbstorganisierung von ArbeiterInnen-Kindern im hochschulpolitischen Kontext. Weil es ja auch ein Schlaglicht darauf wirft, welche antiklassistische Praxis es in Deutschland gibt, auf die man sich beziehen kann und vielleicht auch den Bogen schlägt zu heutigen Praktiken. So, also vielleicht kannst du uns da mal sagen, wie das damals angefangen hat und wo die Bewegung heute ist.
Ja, ich habe ja gesagt, ich habe aus dem Feminismus gelernt quasi, und ich wusste, in den 70er Jahren sind viele autonome Frauenreferate entstanden, und quasi in jeder größeren Hochschule im Westen, das war ja noch vor der Wiedervereinigung, sind halt autonome Frauenreferate entstanden, autonome Frauenvollversammlungen, und die haben auch den Feminismus weitergebracht, weil daraus sind dann später auch Professorinnen geworden, die haben ganz viele Veranstaltungen organisiert und so weiter. Hochschulen sind da ganz wichtig für politische Organisationen. Ne? Dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch bei Arbeit. Ich mache jetzt eine autonome Vollversammlung von Arbeiterkindern. Also ich versammle die studierenden Arbeiterkinder der Uni Münster, um sie zu fragen, wie ist das eigentlich bei euch? Was macht ihr? Was habt ihr für Diskriminierungserfahrungen? Was kann man machen? Und bei dieser ersten Vollversammlung, da waren dann 60 studierende Arbeiterkinder und 20 aus diesem ganzen ASTA-Umfeld, ne, die von den aus den Studierendenschaften, die argwöhnisch darauf geguckt haben, was passiert hier eigentlich. Die haben gesagt, ja, wir wollen eine Selbstvertretung. Wir wollen uns regelmäßig jetzt treffen und wir wollen, dass die Studierendenschaft Gelder dafür bereitstellt, dass wir ein eigenes Referat bekommen, eigene Referentinnen wählen können und dann autonom die Bildungspolitik für Arbeiterkinder gestalten können. Also das, was 30 Jahre da zuvor bei den autonomen Frauen, bei der Frauenbewegung passiert ist, das wollen wir jetzt quasi auch. Und dann habe ich das organisiert und dann ist das auch angenommen worden, weil es ja auch ein Votum war. 60 studierende Arbeiterkinder ist ja nicht wenig, die sich da einig waren. Und dann ist aber erstmal 10 Jahre lang nichts passiert, weil einfach die Medien auch nicht darüber berichtet haben. Das gab keine Resonanz. Es interessierte keinen. So, und dann ist nach 10 Jahren hat dann das Studierendenparlament gesagt, wir machen das jetzt in der Satzung, nehmen wir das auf, wird in der Satzung festgehalten, dass es dieses Referat gibt, diese Vollversammlung gibt, und das ist dann vom Rektorat einkassiert worden. Das Rektorat hat gesagt, nee, ist nicht, ne, wer soll das sein? Finanziell und kulturell benachteiligte Studierende und so weiter. Und da mussten wir wieder Druck machen und dann ist es halt dann doch umgesetzt worden. Und dann erst 20 Jahre oder 15, 20 Jahre später ist dann erst das zweite Referat entstanden. Und das war in Marburg 2019. Hm. Vollversammlung von Arbeiterkindern, Referat. Und dann 2020 in Köln ein autonomes Referat von Studierenden ArbeiterInnenkindern. Wobei der Begriff Arbeiterkinder ist auch nicht unproblematisch, weil es geht ja nicht darum, dass jetzt da Facharbeiterkinder studieren, sondern es geht ja darum, dass Studierende mit einer sogenannten niedrigen sozialen Herkunft, das können auch Kinder von Arbeitslosen sein oder Bauernkindern oder First Generation, wie man das nennt, also diejenigen, die überhaupt als Erste studieren in der Familie, das ist mit diesem Begriff gemeint. Also in Köln ist das entstanden, danach in München, und jetzt gibt es eine ganze Reihe von Initiativen. Also letzte Woche noch in Greifswald gab es eine Vollversammlung, die dann wegen Corona-Fehlern da vertagt werden musste, aber auch da gab es einen Antrag, jetzt ein Antiklassismus-Referat zu gründen. In Berlin gibt es Initiativen, in Hildesheim, in Frankfurt am Main und so weiter. Das heißt, das ist gerade wirklich im Kommen und sie sind miteinander vernetzt. Es gibt auch einen eigenen Verein zum Abbau von Bildungsbarrieren, mhm, um dann gemeinsam auch quasi einen Verband aufzubauen. Das heißt, wir haben jetzt einen Verband von Studierenden, ArbeiterInnenkindern, die jetzt erstmals als Betroffene Politik machen gegen die Bildungsbenachteiligung. Und geben auch eine eigene Zeitschrift raus, den Dishwasher, der Tellerwäscher. Genau, das ist halt diese Initiative.
Ja, da musst du mir ganz viele Links schicken. Das werde ich für die HörerInnen in den Shownotes verlinken. Aber sag mir noch kurz, was ist das Ziel jetzt dieser Initiativen und des Verbandes? Liegt der Fokus auf Hochschulpolitik oder ist es das Bildungssystem im weiteren Sinne, also jetzt zum Beispiel auch die Schulen, über die wir vorhin schon gesprochen haben?
Ja, also es geht darum, die Situation von ArbeiterInnenkindern zu verbessern, dass sie halt studieren können. Das heißt, es geht nicht nur um die ArbeiterInnenkinder, die studieren, sondern es geht auch darum, dass die Möglichkeit zu studieren für Arbeiterkinder insgesamt verbessert wird. Mhm. Und es geht auch um die Situation von Akademikern letztlich. Also es gibt die Working Class Academics, das heißt auch ProfessorInnen mit einer niedrigen sozialen Herkunft haben auch noch Nachteile gegenüber AkademikerInnenkindern, die ProfessorInnen wurden. Das heißt, selbst da gibt es dann noch Nachteile. Das ist zum einen da das Feld. Und dann geht es natürlich um Kernbereiche wie BAföG, ne? BAföG-Erhöhung, mhm, oder soll das ein anderes Konzept geben vom BAföG? Warum soll das zurückgezahlt werden? BAföG wurde ja nicht immer als Darlehen gegeben. Ursprünglich war BAföG ja quasi eine Schenkung. Ne?
Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Ich musste mein BAföG natürlich auch zurückzahlen, also das Wenige, was ich bekomme.
Das ist unter Kohl damals eingeführt worden, ne? Unter Kohl-Regierung. Und da gibt es tausende von Fragen. Das Schulsystem spielt auch eine Rolle. Ne? Das Schulsystem verhindert ja, dass ArbeiterInnenkinder genauso gut studieren können, in der gleichen, mhm, Weise studieren können wie AkademikerInnenkinder. Gibt natürlich viele Ausnahmen. Ich hab ja selber auch studiert, aber auch da halt von der Tendenz her. Aber es geht auch um Situationen wie zum Beispiel die Wohnsituation. Die Wohnsituation in vielen Städten ist es halt so, dass man, wenn man eine Wohnung haben will, tritt man in Konkurrenz mit anderen Studierenden oder mit anderen Bewerbern für diese Wohnung. Und dann ist es inzwischen Usus, dass man einen Elternnachweis geben muss. Dass man halt auf dem Bewerbungszettel schreiben muss, was der Beruf der Eltern ist.
Ja.
So, und dann hat man natürlich sofort Nachteile, ne? Wenn man schreibt, mein Vater ist Professor so und so oder ein Anwalt so und so. Das ist was anderes, als wenn man schreibt, meine Mutter ist Putzkraft oder arbeitslos oder ich bin im Heim groß geworden. Und wenn man keine Wohnung hat, kann man auch nicht gut studieren.
Ja.
Ja, auch die Situation, die Jobsituation, was sich jetzt auch in Corona gezeigt hat, wo es auch kaum Corona-Hilfen gab für Studierende, die gezwungen waren zu jobben, plötzlich nicht mehr jobben konnten wegen Corona. Auch da gab es ja kaum Hilfen. Das heißt, eine ganze Reihe von Situationen kann da verbessert werden. Aber das muss jetzt erstmal eruiert werden, das muss jetzt erstmal gesammelt werden. Das wird dann bundesweit gemacht, weil es ja bundesweit Vollversammlung jetzt gibt. Und dann wird das halt objektiver, ne? Weil wenn so ganz viele Stimmen dazukommen, dann wird auch objektiver, was sind jetzt eigentlich die wichtigen Sachen. Als ich damals das Referat gemacht hatte in Münster, da war das ganz stark abhängig von den beiden ReferentInnen, die da gewählt wurden, die dann quasi aus ihrer eigenen Sicht das geschildert haben. Es gab dann einmal im Jahr so eine Vollversammlung oder zweimal im Jahr, aber das war sehr subjektiv noch. Aber je mehr dazukommt, desto objektiver wird das. Mhm. Und dann ja, geht es auch um Zusammenarbeit. Es geht auch um Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und mit Wohnungsinitiativen und so weiter. Weil man ja auch nicht alleine nur Politik machen kann.
Dass du die Überschneidung verschiedener Politikfelder, Bildungssystem und Wohnungsmarkt erwähnst, finde ich sehr spannend. Wo siehst du da Bündnisse, Andreas?
Ja, wir haben ja dieses Netzwerk und da wird das auch diskutiert. Und da ist ganz klar die Position, dass Wohnen als Spekulationsobjekt, dass das einfach aufhören muss. Wohnungen sind dafür da, dass man darin wohnt, sind nicht dafür da, dass man damit Gewinne macht. So, das ist eine ganz klare Position. Und zum anderen ist die Uni selber ja auch ein Politikfeld. Das ist ja auch, ist jetzt die Uni für Unternehmer da. Pierre Bourdieu spricht da von Scholastik, dass eben die Uni so ein abgekoppeltes Feld ist, was gar nicht reflektiert, dass ja sehr viele Putzkräfte und Handwerker und Bauarbeiter und so weiter die Uni am Laufen erhalten oder die Menschen, die da in der Mensa arbeiten. Die Uni muss ja auch für diese Menschen da sein.
Antilopengang würde das mit Fick die Uni umschreiben.
Ja, genau. Ich kenne das auch, aber ich sehe das zu pauschal. Es geht ja darum, die Uni umzugestalten. Es geht darum, die Uni ja arbeiterlicher zu machen. Und das, da sehe ich eben auch diese Aufgabe halt von den Studierenden Arbeiterkindern, die im Englischen werden die als Straddler bezeichnet. Von to straddle, also spreizen. Die stehen mit einem Bein in der Arbeiterkultur, Arbeiterinnenkultur, mit dem anderen Bein in der akademischen Kultur. Und das zerreißt die. Deswegen gibt es auch so viele Studienabbrecher. Wenn die anfangen zu studieren, erlernen die eine Sprache, sind mit Sachen konfrontiert, die im Elternhaus, im alten Freundeskreis keine Rolle mehr spielen. Mhm. Da können die sich kaum verständigen. Aber gleichzeitig haben sie im akademischen Milieu, merken die sprechen irgendwie auch eine andere Sprache. Das heißt, die zerreißt das. Und die einen brechen dann mit der Herkunft ab und gehen voll in die Karriere und haben aber dann wirklich abgebrochen mit dem Elternhaus, mit dem alten Freundeskreis. Und die anderen brechen ab und gehen wieder zurück. Und das ist in beiden Fällen problematisch. Es geht ja darum, beides zusammenzubringen. Und auch das wäre dann quasi eine Aufgabe dieser Referate, dieser Vollversammlung von ArbeiterInnenkindern, dass sie gemeinsam jetzt beides zusammenbringen. Dass sie halt die mehr Wissen in ihre Herkunftskultur bringen, ja, einfach da auch das Wissen einfließen lassen. So, und dass sie auf der anderen Seite die Hochschulen arbeiterlicher machen. Also weg von dieser Orientierung an Profit, an Unternehmen und so weiter. Hm. Ja, provoziert da gern und sagt, es geht darum, die Hochschulen zu proletarisieren, ne, im guten Sinne zu proletarisieren. Proletarisieren ist ja auch so ein klassistisches Schimpfwort, ne, aber ich drehe das dann, so wie das Wort schwul auch umgedreht wurde und jetzt auch von Schulen selber benutzt wird. Ne. Es geht um Proletarisierung der Hochschulen. Ja. So, dass das zusammengebracht wird. Ne. Wozu dient eigentlich Bildung? Ne, was ist? Und ich habe das damals gemerkt, es gab ein Projekt von der Soziologie, wo ich studiert habe, wo SoziologiestudentInnen, die konnten so zwei Seminare belegen, Betriebsrecht und wie gibt man Seminare und so weiter und haben dann kooperiert mit dem DGB Bildungswerk Nordrhein-Westfalen und haben für das DGB Bildungswerk Bildungsurlaubsseminare geteamt. Also es steht ja jedem Arbeiter, Arbeiterin stehen ja Bildungsurlaubsseminare zu, 5 Tage pro Jahr und das sollte dann eben, das wurde von uns geteamt und das war dann zum ersten Mal auch sowas, wo ich dann gemerkt habe, dass ich da im Vorteil war, weil die Sprache, die ich spreche, die ist besser angekommen bei den ArbeiterInnen als die Sprache, die Akademikerkinder gesprochen haben. Mhm. Es hat zuerst ein bisschen gedauert, weil ich lange Haare hatte, bis ich da anerkannt wurde von den Opelanern, also von den Menschen, die bei Opel gearbeitet haben. Aber dann nach 2-3 Tagen ist das Eis gebrochen und dann war ich plötzlich einer von denen. So. Mhm. Das heißt, die Uni, so wie jetzt funktioniert, funktioniert so, dass man eine Sprache lernt, die nichts zu tun hat mit der Sprache von Leuten, die in Fabriken arbeiten oder als Putzkräfte oder so weiter. Das müsste auch da halt verändert werden, dass man halt lernt, auch sein Wissen zu vermitteln und den Menschen zu vermitteln, die ja letztlich auch die ganzen Unis aufbauen und bezahlen. Das müsste stärker wieder zusammengebracht werden. Und deren Interessen müssten eine sehr viel größere Rolle spielen. Aktuell spielen hauptsächlich wegen der Drittmitteleinwerbung eben die Interessen halt der Reichen und der Konzerne und der Unternehmen eine Rolle. Neben den ganzen bildungsbürgerlichen Sachen, ja, die aus dem 18. Jahrhundert auch noch übermittelt werden. Latein und so weiter.
Ja, die Uni weg vom Elitenapparat hin mehr zu einer proletarischen Uni, wie du es genannt hast, zu entwickeln, das wäre auf jeden Fall gut. Und das wirft für mich auch vielleicht so ein Schlaglicht auf diesen Streit, den ich da jetzt schon aufziehen sehe zwischen Reform und Revolution. Also ich sehe jetzt schon irgendeinen dogmatischen Marxisten schreien, ihr wollt doch nur Bildungsaufstiege erleichtern und so. Und es muss uns ja irgendwie um mehr gehen, also um die Abschaffung irgendwie der Leistungsgesellschaft. Aber das hast du jetzt alles irgendwie schon angedeutet, wenn du sagst, die Hochschule arbeiterlicher machen.
Ja.
Man könnte vielleicht auch sagen, sie demokratisieren, ne? Also sie wegbringen von der Ökonomisierung. So, also auch da ist vielleicht wieder ein falscher Widerspruch, der nur spaltet, scheint mir.
Da würde ich halt sagen, bei denen, wir wollen ja nur reformieren, wir wollen ja keine Revolution, dann frage ich halt, ja, wo ist denn bitteschön die Revolution?
Das ist auch ein guter Punkt.
Oder besser, ich würde sagen, es ist gut, dass es keine Revolution gibt, weil wenn es jetzt tatsächlich einen bewaffneten Aufstand geben würde, ne, und wir wissen halt, 26% der Arbeiter wählen AfD, dann möchte ich nicht wissen, was dabei rauskommt. Ne? Deswegen denke ich, ist es ja viel wichtiger jetzt zu gucken, wie verstehen sich eigentlich Arbeiterinnen? Welchen Habitus haben sie? Also der Begriff von Pierre Bourdieu, wie sehen sie sich selber? Und sie sehen sich selber mit den Augen der Reichen. Das ist eben dieses sogenannte doppelte Bewusstsein. Ne? Oder es fehlt einfach, wie Marx es sagen würde, es fehlt das Klassenbewusstsein. Und das hat zu tun mit der Klassenreproduktion. Klassenreproduktion heißt, ich stelle mich selber wieder in einer bestimmten Klasse wieder her. Das war bei Marx damals quasi automatisch. Also im frühen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, Marx hat ja so ab 1840 angefangen bis 1870 zu schreiben, da gab es ja keine Schulpflicht in der Form, wie sie die heute kennen. Arbeiterkinder haben sofort angefangen, in der Fabrik zu arbeiten. Arbeiterkinder waren sofort Arbeiter, ne? Und unmittelbar. Es gab keine feinen Unterschiede, das waren eben die groben Unterschiede. Und das hatte zu tun auch mit dem Kapitalismus, der damals auch der brauchte das nicht, dass Arbeiterkinder schreiben können oder dass sie Grundrechenarten können. Ne? Und heute hat sich das geändert. Heute ist der Kapitalismus darauf angewiesen, dass ein Großteil der ArbeiterInnen rechnen, lesen, schreiben kann. Das betonen immer wieder die Handwerkskammern. Und die PISA-Studie kommt ja von der OECD. Ne? Es ist ja quasi, geht's ja um Wirtschaft. Es ist ja keine Menschenrechtsorganisation. Mhm. Ja, genau. Und deswegen denke ich halt, man muss die Klassenreproduktionsfrage heute stellen, was bei Marx damals nicht notwendig war, weil sich die Klasse automatisch reproduziert hat durch die Gewalt. Ne? Das war einfach durch das Fehlen halt von der Möglichkeit zu wählen, durch die fehlende Schulpflicht, durch die Kinderarbeit, durch den 12-Stunden-Tag, den die Menschen damals arbeiten mussten und durch die fehlenden Sozialversicherungen und so weiter, wurden die Klassen ganz brutal reproduziert. Ne? Sie blieb keine andere Wahl, als zu arbeiten oder zu verhungern. So, und das ist heute ja anders. Und deswegen ist heute der Begriff der Klassenreproduktion sehr wichtig als politisches Aktionsfeld. Und da spielt eben der Begriff Klassismus jetzt eine große Rolle. Weil Klassismus heißt, wir greifen ein in die Klassenreproduktion und wir verändern sie so, dass sie nicht mehr klassistisch ist. Und das heißt dann, es werden keine Klassen mehr reproduziert. Die Klassenreproduktion fällt aus. Und damit wird die Klassengesellschaft abgeschafft. So, das wäre dann quasi der Weg.
Ja, und das Bildungssystem, denke ich, kann da natürlich eine zentrale Rolle einnehmen bei den Fragen von Klassenreproduktion. Das haben wir jetzt eben schon besprochen. Wie blickst du, hast es schon angesprochen, in dem Kontext eigentlich auf die unternehmerische Universität und die Ökonomisierung an den Universitäten. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was wir in den Fokus nehmen müssen, kritisch.
Ja, genau. Ich bin da eher durch einen Umweg drauf gestoßen, aber das passt natürlich auch sehr gut. Also ich habe mich ja schon sehr, sehr früh eigentlich mit den sogenannten Libertären beschäftigt. Das sind diejenigen, die halt den sogenannten Neoliberalismus radikalisieren wollen, ne, denen der Neoliberalismus nicht weit genug geht. Damals habe ich dann gesehen, dass aus diesen Kreisen sich Gruppen zusammenschließen, die eine neue Partei aufbauen wollen. Das war dann die AfD und da war ich auch der Erste, der dann ein Buch schreiben konnte zur AfD, weil ich genau diese Gruppen im Blick habe. Mhm. Und es gab 2017 beim Mises-Institut, da treffen sich eben diese sogenannten Libertären, gab es eine Tagung, Small is Beautiful, wo gesagt wurde, wir müssen den Kapitalismus aufbrechen in der Form, dass wir halt kleine Inseln schaffen, eines totalen Kapitalismus, ne, wo es überhaupt keinen Staat mehr gibt. Und mit dabei war Titus Gebel, der hat zum Buch geschrieben Privatstädte. Und diese Privatstädte, die werden jetzt gerade aufgebaut. jetzt bin ich eben bei einer unternehmerischen Uni, bei der unternehmerischen Uni Technische Universität München, weil die Technische Universität München zusammen mit diesem Titus Gebel jetzt eine Privatstadt entwickelt hat in Honduras, die nennt sich Prospera.
Okay, krass.
Ja, wo jetzt halt ein Kapitalismus entwickelt wird, wo es kein allgemeines Wahlrecht mehr gibt, wo man halt nur Mitglied werden kann, wenn man einen Vertrag unterschreibt, der besagt, dass man eben den Ideologien folgt, des Unternehmens, was diese Privatstadt jetzt aufbaut. Und diese Privatstadt hat vom Staat Honduras jetzt Polizeirechte bekommen, eigene Gesetzesmacht. Das heißt, die können jetzt einen Staat im Staat aufbauen. Und das ist jetzt ein Privatstaat quasi. Und der wurde aufgebaut mit der TUMINT, heißt die. Das ist halt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Technischen Universität München. Die haben 2019 eine Investorenkonferenz gemacht für diese Privatstadt in Honduras und haben das dann halt mitentwickelt. Sind jetzt ausgestiegen. Anfang 2021 sind sie jetzt ausgestiegen.
Wieso? Auf Druck oder?
Ja, angeblich, das ist auch eine merkwürdige Begründung, angeblich, weil sie jetzt festgestellt haben, dass es mit den Menschenrechten in Honduras problematisch ist. Okay. Warum sie das jetzt erst feststellen, ist merkwürdig. Aber das ist halt die offizielle Begründung. Es gab einen Vorstandswechsel jetzt auch und der ursprüngliche Vorstand, das war, oder der Vorsitzende, das war Daniel A. Gottschalt, der hat das Ganze forciert. Der ist jetzt nicht mehr im Vorstand von der TUMINT. Der hat das Ganze forciert, der arbeitet auch mit einem Menschen zusammen, der auch der Kopf hinter dem harten Brexit sein soll, Shankar Singham, arbeitet auch zusammen mit der Tucher Group, das ist auch so eine ehemalige Patrizierfamilie, die auch so eine Initiative hatte, so eine Gruppierung hatte zu freien Städten. Das sind da seine Verbindungen. Und zuletzt ist er mir aufgefallen bei der Geschäftsführung der GGmbH der TU München, die jetzt einen Campus hat in Heilbronn, der finanziert wird oder weitgehend finanziert wird von Herrn Schwarz, der Lidl-Chef ist. Ja, das heißt, der hat sich in Heilbronn quasi jetzt so eine eigene, verkürzt gesagt, so eine eigene Uni aufgebaut in Zusammenarbeit mit der TU München. Mhm. Ja, und mit dieser Geschäftsführung scheint auch der Gottschalt was zu tun zu haben, unter dessen Leitung eben diese Privatstadt in Honduras entwickelt wurde. Und das, also auch diese diese Uni halt in Heilbronn, finde ich extrem problematisch, ne? Weil das, wenn es jetzt eine reine Privatuni wäre, ne, auch das würde ich problematisch sehen. Aber wenn es jetzt eine reine Privatuni wäre, okay, aber das ist ja halt ein Campus der TU München, die ja eigentlich in Bayern sitzt, aber in Baden-Württemberg. Und die von einer ganzen Reihe von Professorengehältern direkt finanziert werden von der Dieter Schwarz Stiftung halt von, also vom Lidl-Besitzer. Mhm. Ja, auch die Studentenheime werden da finanziert von ihm und das ist meiner Meinung nach eine Verzerrung eigentlich von Wissenschaft, wenn so stark da Unternehmen eingreifen und es ist ja klar, wes Brot ich esse, das Lied ich sing, eine Familienunternehmensforschung soll da stattfinden und die wird dann nicht unbedingt arbeiterfreundlich sein. Ja, die wird halt unternehmerfreundlich sein. Und da muss gegengearbeitet werden. Und da sehe ich dann eben auch eine Aufgabe halt von den ArbeiterInnen-Kindern, dass die am stärksten, am besten dagegen arbeiten können.
Wollte ich gerade fragen, Privatstädte in Honduras, so ekelhaft und furchtbar das ist, aber was haben wir damit hier zu tun? Aber in gewisser Weise hat man hier auch kleine Privatstädte an den Unis, ne?
Genau, das geht Hand in Hand. Also die TU München bezeichnet sich als unternehmerisch. Unternehmerisch klingt ja erstmal auch, muss jetzt nicht Unternehmer heißen, ne? Das ist kein Substantiv, unternehmerisch, aber es geht schon in die Richtung auch unternehmernah. Ne? Und es gab das Babson College in den Vereinigten Staaten, hat zuerst auch mit diesen Privatstädten da halt denen zugearbeitet und die nennen sich selber direkt auch dann Unternehmeruni. Also um solche Privatstädte aufzubauen, braucht man Unis, ne? Da braucht man halt Forschung und so weiter. Und die wird dann auch da gewährleistet. Und es geht uns sehr wohl an, was da passiert in Honduras, einfach erstmal aus Menschenrechtsgesichtspunkten. Aber der Titus Gebel, der auch dieses Buch Privatstädte geschrieben hat, der sagt ganz deutlich, die Privatstadt Honduras sieht er in erster Linie als ein Labor. Hm. Er möchte halt zu seinen Lebzeiten noch mitbekommen, dass auch in Deutschland Privatstädte entstehen. Nach dem Vorbild von Honduras, ne, aber dann eben weiterentwickelt. Das ist ein Labor, da wird halt geguckt, wie kann man eine Gesellschaft aufbauen, in der es keine Demokratie mehr gibt, in der es keinen Sozialstaat mehr gibt, wie kann das funktionieren? Und da sind dann halt diese Privatstädte eine Vorreiterrolle. Honduras hat das jetzt gerade nochmal ausgeweitet, dieses ganze Projekt, ne, in dieser Privatstadt, in dieser Sonderwirtschaftszone, die wird kontrolliert und die Chefin, die das kontrolliert, also die Vorsitzende, ist eine Österreicherin, die ist bei der FPÖ. Und da hat man auch wieder die Zusammenhänge. Ne? Österreich ist nicht so weit weg wie Honduras und die kontrollieren das. Mhm. Es geht halt um eine Weiterentwicklung des Kapitalismus so. Und da müsste dann auch wieder neu geguckt werden, wie organisieren wir uns? Ne? Wie kann dieser Totalkapitalismus, der da auf uns zurollt, verhindert werden?
Das war jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort.
Ja.
Aber du darfst mir zum Ausblick doch noch sagen, wir haben ja angefangen mit einem Blick auf die Debatte um Klassismus,
ja,
ne? Und wie verzerrt und schief die doch vielerorts ist und wie das vielleicht auch die Möglichkeiten verstellt, wie wir gegen diesen um sich greifenden Kapitalismus, der sich ja in letzter Zeit zunehmend radikalisiert hat und hier und da die Privatstädte zeigen es, sämtliche Bezüge zu Demokratie und Sozialstaat, die ja so in diesen sozialdemokratischen Nachkriegszeiten ja noch hatte, da natürlich eingeschränkt für weiße Männer, aber die selbst die noch irgendwie beiseite wischen möchte.
Ja.
Was wünschst du dir für die Zukunft der Debatte um Klassismus, damit wir da ein Stück vorankommen?
Ja, also da auf jeden Fall, dass genauer geschaut wird, was machen eigentlich die Leute, die mit dem Klassismusbegriff arbeiten, dass das ein bisschen geerdet wird, dass da nicht sich Leute jetzt einen eigenen Klassismusbegriff ausdenken und dann sagen, das ist aber jetzt ein blöder Begriff, sondern dass sie halt gucken, was passiert eigentlich mit diesem Praxisbegriff Klassismus. Und da wäre es natürlich auch wichtig, dann auch gemeinsam zu verhindern, dass der Begriff Klassismus in der Form verwaschen wird, dass dann tatsächlich dann nur noch um Respekt und Anerkennung geht, was eigentlich auch wichtig ist, aber eben nicht allein. Mhm. Ja, und dass das auch größer wird, dass da dann auch breiter eigentlich auch über die Klassengesellschaft gesprochen wird, ne? Dass das als Chance auch gesehen wird, auch die Situation von Putzkräften, die Situation an Hochschulen, die Situation von Obdachlosen und so weiter stärker auch in einem Klassenkontext zu diskutieren. Auch darum geht es ja beim Begriff Klassismus, weil ja eben auch die Fixierung des Klassenbegriffs in den letzten Jahrzehnten auf den deutschen Facharbeiter gar nicht mehr funktioniert, weil sich ja auch der Kapitalismus geändert hat. Also man spricht da eben von einer Phase des Kapitalismus als Fordismus. Ne? Das ist dann von dem benannt nach dem Henry Ford, der mit dem Auto und mit der Produktion des Autos Ford T und dem Oldtimer Ford T und mit der Fließbandarbeit und so weiter. Mhm. Das war eine bestimmte Phase des Kapitalismus und die ist vorbei. Ne? Das heißt, das funktioniert auch gar nicht mehr. Wir haben jetzt eine nachfordistische Phase des Kapitalismus und da wird der Begriff Klassismus wieder wichtig, so wie der auch vor dem Fordismus auch eine Rolle spielt. Der Begriff Klassismus hatte ja mal eine Rolle gespielt. Mit diesem Versprechen der Chancengleichheit, die auch mit dem Fordismus einherging und mit der Erkenntnis, dass das Versprechen überhaupt nicht eingelöst wird, ne? Seit ein paar Jahren, seit dem Ende des Fordismus ist auch dieses Versprechen der Chancengleichheit nicht mehr da. Mhm. Da ist eben dann dieser Begriff Klassismus wichtig und da hoffe ich, dass da breiter diskutiert wird über Klassengesellschaft und das auch verbunden wird mit anderen Formen der Diskriminierung.
Mhm. Siehst du da eigentlich gerade ein Möglichkeitenfenster? Also in der Theorie vom sozialen Wandel spricht man ja immer von so Möglichkeitsfenstern, ne? Und du hast jetzt schon beschrieben, dass dieses Versprechen, was ja im öffentlichen Diskurs eher als das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft da ist, ne? Also dieses Versprechen einer nivellierten Mittelschichtsgesellschaft, die es so nie gegeben hat, nicht mal im Fordismus, ne?
Ja.
Aber da war natürlich im sozialdemokratisch regulierten Kapitalismus die Aufstiegschancen deutlich besser. Heute merken wir zunehmend, dass dieses Aufstieg durch Leistung konterkariert wird durch so einen, du nennst das, glaube ich, an verschiedenen Stellen Eigentumskapitalismus, ne? Also wir müssen uns nur drauf schauen, welche Rolle Erbschaften spielen, ne?
Ja.
Siehst du da eigentlich so ein Möglichkeitenfenster? Und du hast ja schon beschrieben, dass gerade jetzt der, vielleicht auch deswegen der Begriff Klassismus Konjunktur hat. Also ein Möglichkeitenfenster, dass wir da intervenieren können.
Ja, aber es kommt jetzt auch was auf uns zu. Wir haben jetzt die Corona-Krise und in dieser Corona-Krise hat sich gezeigt, die Klassengesellschaft wird noch krasser. Ich spreche da auch von Corona-Klassismus. Aber was jetzt nochmal hinzukommt, das ist ja jetzt, wenn Corona hoffentlich, die Pandemie hoffentlich bald vorbei ist, dann kommt das viel heftigere Thema auf uns zu, nämlich die Klimakatastrophe. Und die Klimakatastrophe, die bildet sich auch klassenspezifisch ab. Die betrifft in erster Linie die Armen. Da fragt sich dann überhaupt, kann der Kapitalismus den Klimawandel, geht das mit kapitalistischen Formen? Ist das überhaupt machbar? Oder brauchen wir jetzt nicht, um den Klimawandel zu stoppen, eben ganz andere Formen von Wirtschaft und von Gesellschaft, ne? Und da spielt dann auch die Klassenfrage eine sehr große Rolle, weil sich eben der Klimawandel klassistisch zeigen wird. Das sieht man jetzt schon, es sind die Ärmeren, die unter dem Klimawandel leiden, es sind die Reicheren, die den Klimawandel produzieren, ne, mit ihrem energetischen Fußabdruck. Und bei den Maßnahmen befürchte ich eben auch, dass da dann eben vor allen Dingen Ärmere von den Maßnahmen betroffen sind, die gar nicht die eigentlichen Verursacher sind. So, das heißt, das wird auf jeden Fall auch eine Klassenfrage werden, den Klimawandel ja zu stoppen, geht ja nicht mehr, aber den halt erträglich zu gestalten. Das wird auf jeden Fall eine Klassenfrage.
Definitiv. Andreas, ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Soziologe und Bildungsaktivist Andreas Kemper. Solltet ihr euch für Andreas' Arbeit interessieren, schaut mal in die Shownotes, da habe ich einiges Wissenswertes verlinkt. Übrigens, wenn ihr Mitglied von Dissens seid oder es jetzt werdet, habt ihr die Chance, das Buch Klassismus, eine Einführung von Andreas Kemper und Heike Weinbach zu gewinnen. Ich verlose nämlich ein Exemplar unter allen Fördermitgliedern von Dissens und denen, die es bis zur nächsten Woche werden. So, das war's dann auch von mir soweit. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder der Podcast-App eurer Wahl. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.